Wir haben unseren Referenten ja schon begrüßt, sei es gestern Abend, sei es heute Morgen. Die dazugekommen sind, sollen wissen, dass er heute hier seinen 60. Geburtstag feiert an diesem Tag, zu dem wir ihm ganz herzlich gratulieren und Gottes Segen wünschen. Und wir haben ihn gebeten, sich ganz kurz vorzustellen, so ein bisschen biografisches Gerippe dazu zu geben und auch noch ein paar Sätze vielleicht auch zur Klostermühle zu sagen. Und das wäre jetzt die Gelegenheit, ein paar Sätze zu dir. Das überlassen wir dir. Wenn kurz zu lang wird, greife ich ein.
Freue ich mich darüber sehr.
Ich heiße Bernhard, Ernst, Emil, Friedrich, das sind all meine Vornamen. Und Rebstein hinten dran. Komme eigentlich aus Berlin. Da war ich anderthalb Jahre, bin eigentlich in Polen geboren, habe dann in Einum bei Hildesheim gewohnt, dann in Nordheim, dann wieder in Berlin, als der Vater gestorben war, dann zurück nach Freiburg und jetzt in der Klostermühle Obernhof zwischen Koblenz und Limburg an der Lahn. Ich war konfirmiert und hatte hervorragend die Nase voll. In Berlin gehst du 2 Jahre zum Konfirmandenunterricht, nach dem ersten Jahr wollte ich gegangen worden sein. Mein Mutchen ließ nicht. Ich bin zum anderen Pfarrer gegangen, ganz am anderen Ende von Berlin. Wir haben eigentlich in Frohnau gewohnt, ganz im Norden. Und es war ganz im Süden. Und dann wurde ich dann da konfirmiert und habe mir vorgenommen, nach der Konfirmation ist Kirche für mich ein für alle Mal hervorragend erledigt. Bin auf eine Jungscher gegangen, in der Schule nach dem Konfirmandenunterricht. Und das war hervorragend. Der das geleitet hatte, war der Henning Herrmann von WEC, Weltevangelisation für Christus. Und 2 Jahre lang und auf einer Freizeit, weil Gott ja Menschen sucht, das ist ein Anliegen, hat er mich gefunden. Und ich konnte nicht anders, ich habe ihn eingeladen. Da war ich 15 Jahre alt. Mit 17 bin ich von der Schule abgegangen, war dann in Capenry in England bei den Fackelträgern, weil ich den Ian Thomas 1958 in Berlin das erste Mal gehört habe und wusste, das, was er sagt, ist wahr. Ist nicht nett, ist nicht freundlich, es ist wahr. Einfach richtig, weil er Gottes Wort erläutert und erklärt hat. Und als ich 17 war, bin ich nach Capenry gegangen, in die Bibelschule, habe eins gehört und gut verstanden. Im Epheser 6, die ersten 3 Verse, solltet ihr wissen, Vater und Mutter gehorsam sein, das erste, auf dem die Verheißung Gottes ist. Bin zurückgegangen, mein Vater lebte nicht mehr, sagte, Muttchen, was soll ich machen? Und das Muttchen sagte, geh zurück zur Schule. Und dann musste ich zurück zur Schule gehen, in die gleiche alte, liebevolle, herrliche, katastrophale Schule. Habe dann dort Abitur gemacht, bin nach dem Abitur nach Glasgow gegangen, BTI, Bible Training Institute, für 2 Jahre, waren 150 Leute dort. Hatte schon meine Freundin in Capenry gefunden, 5 Jahre lang habe ich sie kennengelernt. Sie kommt aus London, richtig mittendrin aus London. Und dann haben wir 1968 geheiratet, meine Frau und ich. Wir haben 5 hervorragende Kinder. Der letzte ist nach der 11. Klasse von der Schule abgegangen, weil er so die Nase voll hatte. War jetzt gerade in Schweden in der Bibelschule, kam jetzt gerade zurück, ist 20 und möchte Computer studieren. Da war der Beste in der Schule, alles andere war wirklich Spitzenmist. Ja, was willst du machen? Zu meinem Geburtstag hat mir meine Frau meine älteste Tochter geschenkt, Christine, die hat heute auch Geburtstag. Die ist Ärztin in Mainz an der Uniklinik. Und die besucht jetzt meine Frau, nicht mich hier, sondern meine Tochter dort in Mainz. Von Freiburg wurde ich gebeten, die Klostermühle zu übernehmen. Von den Fackelträgern, Fackelträger, Missionsgesellschaft, ein Anliegen, Menschen zu erreichen. Nicht, dass sie in den Himmel kommen, kommen sie bestimmt, wenn sie es eingeladen haben, es geht gar nicht anders. Sondern, dass sie lernen, unter Christus jetzt hier gegenwärtig zu leben, weil Christus auferstanden ist und lebt. Das ist Anliegen der Fackelträger. Wir haben keine Gemeinde, gar nichts. Wir wollen Menschen ansprechen, gewinnen und zurückschicken zu den Gemeinden, wo sie herkommen, wenn irgendwie möglich. Oder in andere Gemeinden, wo sie lernen, Christus besser zu hören und zu verstehen. Ich hatte 1979 einen absoluten Totalunfall. Hat in Heidelberg zu Studenten gesprochen. Es war ideal. Die hatten uns eingeladen. Voll mit Studenten. Es war wirklich was Besseres gab es gar nicht. Bin mit Bibelschülern dorthin gefahren, fuhren dann zurück von Wiesbaden nach Nassau auf der Straße, war ein Motorradfahrer, der sich das Leben nehmen wollte. Und er fuhr dann gegen den Bus, den ich gefahren habe. Ich war 6 Wochen im Koma, er ist dort auf der Straße gestorben. Das Mädchen neben mir, eine Woche später auch gegangen, die ist im Himmel, die ist schon zu Hause. Und ich musste dann Worte wieder lernen. Am Anfang konnte ich gar nichts sprechen, jetzt kann ich ein bisschen. Und wenn mir Worte fehlen, müsst ihr mir mithelfen, das ist immer ganz gut. Ich habe im Lauf von 23 Jahren Worte wieder so gelernt. Kleine Kinder, die geboren werden, lernen schneller. Bei mir dauert es länger. Und ich arbeite weiter bei den Fackelträgern, leite es nicht mehr, habe den Stefan Kiede gebeten, es zu übernehmen. Ich arbeite dort weiter mit und freue mich jetzt hier bei euch zu sein. Hilft das? Da bin ich doch begeistert. Oh, ich bin noch nicht fertig, gleich. Von der Klostermühle, Sommerprogramm, dürft ihr gerne kommen, die Jugendlichen von 14 bis 35, da steht's drin. Und im September, die letzte zwei Wochen, fahren wir nach Spanien. Ein Zentrum von den Fackelträgern, herzliche Einladung, dürft gern dabei sein. Kurz, Bibelschule ist das andere, das erläutert fürs halbe Jahr in der Klostermühle, ist hier drin. Wer kommen möchte, herzliche Einladung, ab 18 bis 90, wenn du Lust hast, ist egal, spielt keine Rolle. Und die Fackel gibt's zweimal im Jahr, das hängt da drüben drauf, dürft euch gern bedienen. Jetzt bin ich fertig, danke.
Jetzt einfach hin, komm mal rein. Ja, okay. Ja. Jetzt wissen auch die noch ein bisschen was, die ihn bisher nicht kannten. Jetzt können wir anfangen, auf zu hören, Gottes Wort auslegen, das aufzunehmen, was in diesem Bibelkurs uns wichtig ist. Nachfolge, Leben in der Spur Jesu, so haben wir es genannt. Und da wollen wir jetzt die kommenden Tage einfach so gemeinsam ein paar Schritte gehen. Gottes Wort zum Thema Liebe, zum Thema Gottes Willen, zum Thema jeder glaubt, jeder. All das, was Sie aufgelistet haben, wir fangen einfach jetzt miteinander an. Bevor wir dich um deine erste Bibelarbeit bitten, wollen wir noch einmal das grüne Liederbuch nehmen, 371 aufschlagen und von diesem Lied die ersten drei Strophen singen. 371, 1 bis 3. Und dann möchte ich Conny bitten, mit uns zu beten und dann geht's los.
Wir haben eine
Herr, wir wollen dir heute Morgen danken, dass wir zusammenkommen in deinem Namen und dass wir wissen, dass in dir wirklich alles ist, alles, alles. Und wir möchten, Herr Jesus, wenn wir hier sind, auch für unser ganz persönliches Leben lernen, Herr, diese Fülle wirklich auch in Anspruch zu nehmen in alle Bereiche unseres Lebens. Und du weißt, dass wir hier unsere eigentlichen Nöte, unsere Schwierigkeiten haben. Dass uns das einfach nie ganz gelingt. Und wir danken dir, Herr Jesus, für das, was wir hören werden jetzt. Und wir danken dir, Herr, dass wir ganz sicher auch sind, Herr. Du wirst uns helfen, dass das, was wir hier hören und wie unser Leben sich darstellt, dass das zusammenpasst und dass dann wirklich auch Kraft gewinnt, das Wort, das wir hier hören, in unseren Alltag hinein und vielleicht sogar gerade dort hinein, Herr, wo wir immer schon den Wunsch haben, dass dein Heiliger Geist hineinwirken möchte und es noch nicht geschehen ist. Wir danken dir, Herr, für diese Stunde und legen sie jetzt bewusst in deine Hände. Amen.
Amen.
Wen kenne ich von der Klostermühle von euch? Da würde ich auch gerne mal die Hände sehen. Da sind so eins, zwei. Wann warst du in der Klostermühle? Ihr zwei? Ja.
78, 76.
Das ist ein Hammerchen. Dann freuen wir euch wiederzusehen. Und da hinten, dich kenne ich auch von der Klostermühle. Wer war noch von der Klostermühle? Hier habe ich so 3, 4, 5, 6. Da freue ich mich. Da bin ich gespannt, wann der Rest von euch mal kommt. Ja. Ich gebe euch zunächst, worüber wir jetzt und heute Abend, ich hoffe, das wird reichen, die zwei Stündelchen, heute sprechen werden, unter der Gesamtüberschrift, warum Gottes Wort lebensnotwendig ist. Warum Gottes Wort lebensnotwendig ist. Ich gebe euch gerade die Überschriften, so wie in der Schule, wenn du eine Arbeit schreibst in Deutsch, musst du erst eine Überschrift geben und dann die Plöppelchen darunter, 1, 2, 3, 4, 5 und dann schreiben. Jetzt gebe ich euch die Überschrift. Dann hast du es im Kopf, wenn du Lust hast, kannst du aufschreiben oder einfach verstehen und wieder gut vergessen. Das würde mein Sohn machen. Der liebt Fernsehen und wenn ich ihn frage, wie war es, unwahrscheinlich klasse. Was hast du gesehen? Oh, gut war das. Ich sag, was war's? Na, das weiß ich auch nicht mehr. Das geht also ganz, 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 ganz schnell. Das Erste, was die Bibel sein will. Das Zweite, warum Gottes Wort lebensnotwendig ist. Ist nicht wahr. Das Zweite, warum ich die Bibel lese. Das Erste, was die Bibel sein will. Das Zweite, warum ich die Bibel lese. Das Dritte, wie ich die Bibel lese, ich muss ja lesen. Ich will nachher erläutern, warum es lebensnotwendig ist. Und das Fünfte, das Vierte, was nun? 1, 2, 3 und 4, was nun? Wir fangen also mit dem Ersten heute Vormittag an und heute Abend kommen wir zu dem Rest dann hinterher. Ihr kennt Südkorea? Südkorea? Ja. Das ist ja eigentlich absolut christuslos. Aber im Lauf der Jahrzehnte sind ganz viele zum Glauben gekommen an diesen Christus. Weißt du, was die machen? Wenn die zum Gottesdienst gehen, nehmen die alle ihre Bibeln mit. Alle. Nicht nur ihre Bibeln. Die nehmen auch was zum Schreiben mit. Und dann hören die zu und meistens schreiben sie in die Bibel rein, was für sie wichtig geworden ist. Die es also nicht im Kopf haben ist nett, aber ist zu wenig. Sondern sie haben sich aufgeschrieben, um zu lernen, darin zu leben. Verständlich, was ich sage? Verständlich? Südkorea? Aufschreiben und lernen, darin zu leben. Im Kopf können wir alles haben. Das nützt nun gar nichts. Die Juden hatten ganz dicke Köpfe. Hatten ganz, ganz, ganz viel Ahnung. Aber wir müssen dann lernen, so wie der Paulus, drin zu leben. Und das ist lebensnotwendig. Ich lese zunächst vom Axel Kühner, der gefällt mir nun mal sehr. Der hat uns mal in der Klostermühle besucht. Ich habe ihn nicht eingeladen, einer der Mitarbeiter hat ihn eingeladen, wenn wir uns treffen zur Gebetszeit. Und das lese ich gerade vor. Heute richtig leben. Wir irren in den Zeiten herum, die uns gar nicht gehören. Und die einzige, die uns wirklich eigen ist, leben wir nicht. Den heutigen Tag, hat Blaise Pascal einmal gesagt. Und so träumen die jungen Menschen, die Älteren auch, von der Zukunft und können nicht abwarten, bis die Zeit vergeht. Und so erinnern sich die alten Menschen an die Vergangenheit und würden die Zeit gern noch ein wenig festhalten. Das Beste wäre, den heutigen Tag richtig zu leben. So wird er immer in guter Erinnerung bleiben und uns die Zukunft eröffnen. Das Schönste an der Zukunft ist doch, dass immer nur ein Tag auf einmal kommt. Der wird gelebt und bestanden, erfüllt und gestaltet sein. So brauchen wir für unser Leben eine große Vision, die bis in die Ewigkeit und zum Thron Gottes reicht. Und den Mut zu kleinen Schritten an einzelnen Tagen unseres Lebens. Ich bitte dich, Herr, um die große Kraft, diesen kleinen Tag zu bestehen, um auf dem großen Weg zu dir einen kleinen Schritt weiterzugehen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was die Bibel sein will, viermal die Z, das Z, viermal Z, 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 viermal. Ich komme gleich, bin noch nicht beim A, komm gleich zum A. Noch nicht sofort, aber gleich. Ihr kennt einen Fernseher? Nehme ich doch an. Gut. Ihr kennt einen Kühlschrank? Das ist auch nicht schlecht. Ihr kennt auch ein Auto. Diese drei haben eins gemeinsam. Was haben die gemeinsam? Wie bitte? Ich möchte es hören, das war hier so leise gesagt. Ja, das ist ganz nett. Noch ein bisschen mehr. Wie bitte? Sie brauchen Strom, das ist auch nicht schlecht. Gut, was brauchen Sie noch? Nicht unbedingt. Es gibt Fernseher, vielleicht auch ohne Strom. Bin ich so ganz sicher, ich weiß es nicht. Was noch? Ihr sitzt so fröhlich da und sagt mir gar nichts. Das ist freundlich. Sie laufen alle drei. Ja, auch nicht immer, besonders wenn es kaputt ist, nicht. Ja? Was brauchen die? Wie bitte? Da hinten laut?
Jemand, der sie bedient.
Jemand, der sie bedient. Sie brauchen alle drei, auf jeden Fall, ob du willst oder nicht, eine Gebrauchsanleitung. Ja, das wissen wir nun alle. Wir wissen es so gut, dass wir es gar nicht sagen konnten. Alle drei brauchen eins, auf jeden Fall eine Gebrauchsanleitung. Wir hatten mal einen Fernseher gekauft, als Weltmeister Fußball, und ich wollte Fernsehen sehen und so ein Zeug, weiß, ist Käse, haben wir es denn geholt, haben es in die Stube gebracht, und das Ding ging nicht. Und ich war sehr, sehr ärgerlich. Ich sagte zu meiner freundlichen, liebevollen, katastrophalen Frau, ich gehe rüber zum Jürgen. Und in der Pause komme ich wieder nach Haus. Und ich bin zum Jürgen gegangen und habe die erste Hälfte gesehen, kam zurück nach Haus. Meine Frau saß in der Stube, hat schön gestrickt und ferngesehen. Ich sage, wie machst du das? Ich habe die Gebrauchsanleitung durchgelesen. Ganz erschreckend einfach. Einfach nur durchlesen und es geht. Man muss sich nicht dran halten. Du kannst ein Auto ohne Gebrauchsanleitung fahren, dann trägst du die Verantwortung. Du kannst einen Kühlschrank gebrauchen und in der Küche aufmachen, hast immer frische Luft und Lampe, aber so ist es nicht, ja nicht da. Man muss wieder zumachen und was reintun. Muss nicht. Du kannst es gebrauchen, wie du Lust und Laune hast, nur dann übernimmst du die Verantwortung. Jetzt gibt's eine Gebrauchsanleitung für dich. Und wie viel Ahnung haben wir von der Gebrauchsanleitung? Gar keine. Dann ist unsere eigene Schuld. Denn das, was herauskommt, ist Mist. Nicht sofort, es dauert immer ein Weilchen. Ich sehe die Leute aus meiner Klasse nach 35 Jahren, im nächsten Jahr nach 40 Jahren, treffen uns, mit denen wir zusammen Abitur gemacht haben. Und die schauen jetzt rückwärts nach dem Abitur und stellen fest, ihr Leben ist völlig und total anders, als geplant wurde. Wir müssen uns an die Gebrauchsanleitung halten, oder unser Leben geht ein bisschen käserig. Verständlich? Ich freue mich, du hast es gut verstanden. Wir müssen also die Gebrauchsanleitung durchlesen. Das gilt für dich, gilt auch für mich. Und wenn wir es nicht tun, ohne Anleitung, kein klares Bild. Nur so ein buntes Flimmern und das schon alles. Und das sollte nicht so sein. 2. Timotheus, 3. Kapitel, 2. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 16. Von Vers 10 bis 17 wird drüber gesprochen zu dem Timotheus, aber hier wird es hervorragend erläutert und erklärt und es gefällt mir sehr. Und ich lese gerade vor. Timotheus heißt Ehre Gott. Seine Art. Guten Tag, wie heißt du? Ehre Gott. Nett. Stell dir vor, du hieß Timotheus, kommst in die Schule, wie heißt du? Ehre Gott. Die Leute würden denken, du bist ein Idiot, weil sie nicht mehr an Gott glauben. Ehre Gott, zu dem schreibt Paulus, und ich lese gerade Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das A also, was die Bibel sein will, A, Z, zur, haben wir das Z drin, zur Lehre. Eine Einführung in die Grundlagen deines Lebens. In die Grundlage meines Lebens. Es wird dir gesagt, wie es war, wie es ist, wie es sein wird. Weil Gott der Herr ist und er gibt dir eine Gebrauchsanleitung. Manchmal liest man Dinge und versteht nicht alles, das stört mich jetzt gar nicht, denn manches verstehen wir gut. Und daran müssen wir lernen, uns zu halten und wir werden mehr und mehr verstehen. Es ist Gottes Schöpfung, nicht menschliche Schöpfung. Nicht Zufallsschöpfung. Plopp, auf einmal war es da. Wie kann man nur ein solcher Idiot sein? Dass man sagt, du hast Millionen von Jahren und auf einmal war die freundliche Welt so da, wie sie jetzt ist. Dann würdest du nach Millionen von Jahren von deinem Auto auf einmal Mercedes haben. Brauchst gar nichts holen, gar nichts kaufen, gar nichts bezahlen. Plopp, auf einmal ist es da. Wie kann man nur ein solcher Idiot sein? Entschuldigung. Aber man sagt es, in den Millionen von Jahren geschieht das auf einmal. Entschuldigung, also das ist wirklich doof. Es ist Gottes Schöpfung, die Zusammenhänge zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpften werden erläutert und erklärt. Die Zusammenhänge. Bestimmt nicht alles, weil unser Hirn ein bisschen begrenzt ist. Meins noch mehr. Ich war im Krankenhaus, die haben ganz viel rausgeholt, deshalb habe ich ganz viel Freiraum im Hirn und bin ganz begeistert. Manche haben maximal 10% von dem Hirn, was sie einsetzen, maximal. Ich habe vielleicht 2-3%, aber das habe ich. Zusammenhänge zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpften, zwischen Gott und Mensch allein durch Jesus Christus. In Johannes, im 14. Kapitel, was steht da drin? Manche kennen es auswendig. Johannes 14, Vers 6. Ganz laut. Ideal, was du da sagst, genau das steht da drin. Ich bin, in mir ist es, ohne mich ist nichts. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und kein einziger. Wie viel? Kein einziger, wie viel sind es? Na, keiner. Es ist so erschreckend einfach. Gut erläutert und erklärt. Kommt ohne mich, sagt Jesus, zu Gott. Die einzige Möglichkeit. Es zeigt dir, ich gebe dir nur ein paar Dinge, um es zu erläutern und zu erklären. Zur Lehre. Das ist das Erste, steht hier drin. Denn alle Schrift von Gott eingeben ist Nütze zur Lehre. Lehre, ihr seid einmal in die Schule gegangen, nehme ich an. Ja, ich weiß es schon bei manchen Jahrzehnte, ja 40. Jahre hinter uns, so wie bei mir. Und wenn du zur Schule gehst, am Anfang, erste Klasse macht noch Spaß, aber es steigert sich ins Negative, bestimmt bei Ausnahmen. Was machst du in der Schule? Du lernst. Du lernst zum Beispiel, 1 und 1 ist nicht mehr 4. 1 und 1 ist 2. Bring sie dir bei. Du schreibst eine Mathearbeit und sagst, 1 und 1 ist 4, bekommst du eine freundliche 5 oder 6, je nachdem. Du musst also schon lernen und umsetzen, so wie wir es in der Schule tun. Du schreibst ABC, DEF und so weiter. Erst Krickelkrackel und nachher richtig schön ordentlich und wenn du älter wirst, wieder kompliziert. Das will uns Gott in seinem Wort beibringen. Zur Lehre. Das erste, es zeigt dir, du bist verdammt. Durch und durch verdammt. Nicht, weil du es wolltest, da hinein bist du geboren. Aufgrund von Adam. Und du kannst überhaupt gar nichts dagegen machen. In Psalm 49, sie werden beerdigt gleich zweimal. Wie ein Vieh. Das ist schon alles. Du bist durch und durch verdammt. Römer, könnt ihr gerade mit aufschlagen. Römer, erste Kapitel. Römer, erste Kapitel. Da werden uns ein paar Dinge erläutert. Und ich glaube, weißt, wir gehen ja furchtbar schnell dran vorbei. Wir sagen, steht alles in Gottes Wort richtig. Und du musst lernen, drin zu leben. Du musst im Kopf haben, richtig, aber du musst lernen, drin zu leben. Es ist zur Lehre. Ich lese gerade nur einzelne Verse vor aus Römer 1, 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu kennen, hat sie Gott dahingegeben. In verkehrten Sinn. Könnt ihr euch daran erinnern, das war 1983. Tag für Tag in der Zeitung von Kiesling. War bei der Armee der größte in Deutschland. In Belgien hat er gewohnt und gearbeitet. Der höchste. Und sagt, er ist ein Homosexueller. In Berlin mit einem anderen Mann ins Bett gegangen. Und sie haben ihn rausgeschmissen. Und hinterher gesagt, oh, Entschuldigung, war ein Fehler. Aber es war schon alles. Das war 1983. Und gegenwärtig? Was haben wir jetzt in Berlin? Der Berlin leitet, Homosexueller und fühlt sich wohl. Die Zeiten werden verschoben und verändert. Gott nicht. Gott steht und bleibt zu seinem Wort. Ich kann nicht stinksauer auf dem Mann sein, der ist kein Christ, der weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. Ich kann nicht stinksauer auf dem Mann sein. Ich sehe nur, was hier drin steht und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, den, der die Wahrheit sagt. Er lügt kein bisschen. Er sagt die Wahrheit. Er sagt nicht fast die Wahrheit. Ja, das sollte mal so gewesen sein, als wir gewählt haben und dann Firma SPD das Ganze leitet. Ich bin auch nicht gegen SPD, ich bin auch nicht für die CDU. Ich sehe nur, sie tun genau das Gegenteil. So ist unser Denken. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben. In verkehrtem, falschem Sinn. So dass sie tun, was nicht recht ist. Jetzt wird es schön erläutert. Ich habe es meiner ältesten Tochter, die wird heute 34, auch nicht schlecht. Da war sie 14. Da habe ich mit ihr darüber gesprochen. Da hat sie so einen blöden Film in der Schule gesehen von einem sonderbaren Religionslehrer. Tut mir leid. Berliner Zoo dürfen sie erst ab 16 sehen. Die war 14 und sie kam ganz weinend nach Hause. Und dann habe ich mit dem Religionslehrer ein bisschen später gesprochen. Da ist es voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger. Ich habe mir all diese Dinge aufgeschrieben und daneben geschrieben, was sie alles so bedeuten. Also nicht nur den Begriff, sondern was es in sich bedeutet. Vers 30, Verleugner. Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Das hatte ich meiner Tochter erläutert. Ja, was willst du machen? Nicht negativ, einfach nur erklärt. Unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht, den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Verdammnis. Auf der anderen Seite die Erlösung. Verdammnis, so ist der Mensch. Zur Lehre, dass du verstehst und siehst. Auf der anderen Seite die Erlösung. Im Römer 1, gerade ein bisschen nach rechts, Römer 8. Römer 8, ich lese gerade nur einzelne Verse vor. Ihr müsst das Ganze durchlesen. Ich hole nur einzelne Verse hier heraus. Da heißt es, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vers 6, fleischlich gesinnt sein, fleischlich dein Denken, Wollen, Handeln ohne Gott, sein Fleisch. Dein Fleisch, dein Denken, dein Wollen, dein Handeln ohne Gott, sein Fleisch. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, weil ich ohne Gott über Leben nachdenke. Und das geht gar nicht, weil Gott Himmel und Erde erschaffen und gemacht hat. Und geistlich gesinnt sein, das heißt zu ihm gekommen, ist Leben. Leben und Frieden. Vers 11 in Römer 8. Da heißt es weiter, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, sind Gottes Kinder. Es wird hervorragend erläutert und erklärt. Verdammnis auf der einen Seite, Erlösung auf der anderen Seite. Schuld, in der wir drin sind. Nicht nur, weil wir Böses tun, sondern alles, was ohne Gott getan wird, ist Schuld. Weil es ohne die Wirklichkeit Gottes getan und erlebt wird. Das ist Schuld. Darin leben wir. Im Römer 14, im letzten Vers, wird es erläutert und erklärt. Ich lese dir gerade das vor, brauchst nicht mit aufschlagen. Da heißt es, was nicht aus dem Glauben kommt zu diesem Gott. Das ist Sünde. Das ist falsch. Du kannst fantastisch ohne Gott leben. Sünde getrennt von Gott. Schuld, Römer 3. Das könnt ihr mit aufschlagen. Römer, 3. Kapitel. Römer, 3. Kapitel. Da heißt es 20 bis 23. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Geht nicht. In sich unmöglich. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Vers 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an diesen Jesus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. 23. Sie sind allesamt Sünder von Geburt an. Und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Schuld auf der einen, Erneuerung auf der anderen Seite. Das ist das, was Gott tut. Er macht dich radikal von innen neu. Nicht, weil du Könner bist. Du bist ein Nicht-Könner. Der Könner ist Gott. Und der kann, macht dich gesund. Da heißt es Römer 3, Vers 24. Und werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner, nicht aus deiner, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Verdammnis und Erlösung, Schuld und Erneuerung, falsches Leben, menschlich falsches Leben, im Römer 5, Vers 12. Römer 5. Kapitel, Vers 12. Da heißt es, Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen, zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Falsches Leben und dann das Leben unter Gott. Das ist das, was Gott anbietet. So ist Gott. Das möchte verschenken. Nicht verkaufen. Er schenkt es. Und du bist der, der nehmen darf, um dann darin zu leben. Da heißt es Römer 5, Vers 18. Römer 5, Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, So ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Du hast auf der einen Seite die Sinnlosigkeit des Menschen. Wird im Römer 7, 24 erläutert. Und das möchte ich gern, dass wir uns anschauen. Römer 7, Vers 24. Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Von diesem todverfallenen Leibe, sagte Paulus, innerhalb deines Lebens. Da hinein bist du geboren. Spricht von Sünde. Sünde vergeudet. Sünde vergeudet deine Zeit. Sünde vergeudet deine Gaben. Sünde vergeudet deine Vernunft. Du weißt schon und tust genau das Gegenteil. Sünde vergeudet deine Ehre. Sünde vergeudet dein Leben. Sünde ist nur eine Frage der Zeit. Nicht von heute auf morgen. Sünde macht dich leer. Sprich mit den Leuten aus meiner Klasse. Wenn sie zurückschauen, leer. Von den 28 Leuten, 7 noch verheiratet, die anderen alle wieder geschieden. Sünde macht dich leer. Du hattest alles erwartet, genau das Gegenteil kommt. Sünde macht dich einsam. Sünde verderbt. Sünde ist durch und durch hoffnungslos. Sünde zerstört, egal wie stark dein sogenannter Wille ist oder dein Körper. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Sinnlosigkeit. Auf der einen Seite, so ist der Mensch. Auf der anderen Seite, dass das, was Gott dir geben möchte, das Leere. Sinnerfülltes Leben in diesem Christus. Im Galater, und wir werden später noch einmal darauf zurückkommen, Galater im 5. Kapitel, dass das, was Gott dir schenkt, du kannst es nicht. Du kannst dich bemühen, kommst da nicht rein, tut mir leid. In sich unmöglich. Galater 5. Kapitel 22. Da heißt es, Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes, Heiligen Geistes, ist Liebe, Freude, Friede. Das ist das, was Gott tut. Von oben her, von Gott kommt es. In Christus ist es. Und es soll durch dich vermittelt werden. Was? Die Frucht des Geistes, Geduld, Freundlichkeit und Güte. Nicht manchmal, sondern grundsätzlich. Das ist die Art und Weise Gottes. Und er möchte genauso in dir leben, dass durch dich vermittelt wird. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, drei Dinge. Geduld, Freundlichkeit und Güte wird durch dich vermittelt. Und dann als letztes, nach außen sichtbar für all die Leute, mit denen du zusammenkommst, lebensnotwendig, ist Treue, Sanftmut, Keuschheit. Du kannst es nicht. Er kann es. Er möchte genauso an, in und durch dich leben. Wenn du auf die Nase fällst, er bietet es dir an, sagt, hier ist es, hier ist es. Nimm es in Anspruch. Sinnlosigkeit auf der einen Seite, sinnerfülltes Leben von der Sicht Gottes, dass du aufrichtig wirst, nicht weil du so bist. Gott ist so. Weil Gott wahr ist, wird diese Wahrheit durch dich vermittelt. Ehrlich, liebevoll, geduldig. In Vergebung und in Erneuerung. Ich kenne einen Mann, der heißt Krökel, ist ein netter Name. Herr Krökel wohnt in Nürnberg. Ich war eingeladen, früher soll ich zu dem Gerd Hegel, zu dem Pfarrer dort predigen. Von da ungefähr 2 Stunden entfernt. Bin mit dem Zug dahin gefahren. Den Krökel, der mich abholen sollte, kannte ich nicht. War ein bisschen älter als ich, nicht viel, ein bisschen. Und dann stand ich mittendrin auf dem Bahnhof, wie heißt es, wo du Fragen stellen kannst? Fragestelle. Danke, genau das habe ich gesucht. Informationsstelle. Und ich sagte, falls er kommt, wird er hier nach mir fragen. Ich habe mich so 2 Meter daneben gestellt mit meinem Köfferchen. Und du kannst ja einfach stehen, das macht ja nichts, kostet auch nichts. Und da habe ich da gestanden. Und da kam ein junger Mann und sagte, ich suche den Bernhard Rebsch. Da habe ich mich umgedreht, sagt, der Bernhard Rebsch ist hier. Und sagt, da braucht er nichts mehr sagen, habe ich einfach mitgenommen. Der hat einen netten Mercedes gehabt, wirklich einen schönen. Hab dann neben ihm gesessen, 2 Stunden lang, zu dem Gerd Hegel, ungefähr 1,5 vielleicht. Und während wir fuhren, hat er mir aus seinem Leben erzählt. Er hat genau das gesagt, was Gott tut, zur Lehre. Wie seine Einstellung radikal verändert wurde. Er hat eine riesengroße Firma, für die ist er verantwortlich. Er fühlte sich innerlich im Bauch furchtbar krank. Hat sie vom Arzt untersuchen lassen und der Arzt sagt, tut mir leid, da ist nichts. Er sagt, ich höre, aber das glaube ich nicht. Dann ist er ins Krankenhaus gegangen, für eine ganze Woche. Er hat gesagt, ihr könnt mich bitte überprüfen und sehen, was in mir falsch ist. Sie haben ihn eine Woche lang überprüft und gesagt, tut mir leid, da ist nichts. Er sagt, das glaube ich nicht, denn ihm tat es weh im Bauch. Und ein Freund sagte, geh mal zu dem Gerd Hegel. Der sagt dir, wie du Christus kennenlernen kannst und zu Gott kommst, der dich erschaffen und gemacht hat. Sagt er so, Quack, wie kann man mir so einen Blödsinn sagen? Ich sage, geh doch hin. Das dauert jetzt nicht eine Woche, dauert auch nicht ein paar Stunden beim Arzt, das dauert eine Stunde. Er ging zum Gerd Hegel, hat ihm zugehört, nach einer Stunde sich für Jesus entschieden und die Probleme, die er hatte, waren gefutscht. Das muss nicht so sein, das ist mir schon klar. Aber er wurde von innen radikal erneuert. Das ist die Lehre. Gott ist der, der dich gesund macht. Du kannst krank sein. Du hast, mein Bein ist die eine Hälfte schon im Himmel und ich freue mich, wenn die hochkommt, kommt sie mir entgegen, sagt, zu dir gehöre ich. Bin ich ganz begeistert. Die machen so Kleinigkeiten. Das verstehe ich. Gott kann alles mit mir machen. Das ist seine Sache, nicht meine Sache. Aber es gibt auch Leiden. Ganz, ganz viel Leiden. Ich verstehe das schon. Aber ich muss in ihm bleiben. In ihm bleiben. Zur Lehre. Gott ist der Schöpfer, der erläutert und erklärt. Auch im Leiden, auch in Problemen, auch in Angmas Schwierigkeiten. Es ist mir so wurschtig. Solange Gott führt, leitet, segnet und gebraucht. So seine Art. Das war das Erste, was wir uns hier angeschaut haben. Das Erste hatte ich vorgelesen, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Das Zweite dauert jetzt nicht ganz so lang, zur Rechtweisung. Dass du lernst wie ein Kind. Wie lernen Kinder? Wie machen die das? Nachahmung. Was noch? Laut. Sie brauchen ein Vorbild. Ideal. Wir haben ein Vorbild Gott und der ist ganz ideal. Und wie ein Kind, wir machen ein Problem nach dem anderen. Und du darfst es. Aber du musst lernen. Ich habe einen Sohn, der heißt Johannes. Der kam damals in dem Unfall zur Welt. Der Ärzte meint, meine Frau soll ihn gehen lassen. Und das wollte meine Frau nicht, was ich gut verstehen kann. Und er kam zur Welt und heißt Johannes. Jetzt zur Zeit studiert er und dem geht es hervorragend gut. Alles mein Nicht-Können hat er in sich. Also so gut war ich noch nie gewesen. Und es ist gut, wie Gott handelt und arbeitet. Und da habe ich noch einen, der heißt Nathanael. Ist der Letzte, der ist so wie der Fatih. Der hat also wirklich gar keine Ahnung, der ist vor dem Abitur gegangen. Ich habe das Abitur gemacht und mir ging es gut. Er leider nicht, aber so ist das Leben. Der sagt am Anfang immer nur, Nanni, Nanni. Der meinte gar nicht Nanni, der meinte Johannes. Aber er sagte nur Nanni. Habe ich, ah, das gibt's, ist Quack. Darf er doch? Oder darf er nicht? Darf er nicht? Wenn er es jetzt lebenlang machen würde, wäre ein bisschen sonderbar. Aber er hat es getan auf seine eigene Art und Weise. Dauert ein Weilchen, ja, dann war es gefutscht. Der sagt jetzt immer nur Johannes. Der sagt nicht mehr Nanni. Ist gar nicht mehr in seinem Hirn. Er war also einer, der lernt. Wenn du ein Lernender bist, machst du Fehler. Du machst einen Massfehler. Und das stört mich nicht. Aber du musst so wie hier lernen. Lernen wie ein Kind. Es zeigt uns unsere Schuld auf der einen Seite und die Wahrheit Gottes auf der anderen Seite. Zur Zurechtweisung. Gott zeigt, was richtig ist. Gott zeigt nie, nie, was falsch ist. Nie. Das nicht seine Art. Macht Gott nicht. Kann er nicht. Gott klaut nicht. Gott lügt nicht. Lies mal Epheser 4 durch. Du wirst angenehm geschockt sein. Macht Gott nicht. Sag, wenn du mit mir lebst, dann lass mich durch dich leben, dass du lernst, genau das zu tun, wie ich bin. Aus eigener Kraft kannst du es nicht. Du bist erschaffen, mit ihm zu leben, damit die Liebe Gottes auf absolut allen Ebenen vermittelt wird. Eigentlich ziemlich einfach, wie ein Kind. Und das gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Gott zeigt, was richtig ist, und wir erkennen, in dem Maße, in dem wir mit ihm bewusst leben, was falsch ist. Und lass das Falsche fallen, um das zu tun, was richtig ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe 1963 in Berlin meinen Führerschein gemacht, schon ein Weilchen hinter mir. Jetzt fahre ich nicht mehr nach dem Unfall, lasse ich mich fahren oder komme mit dem freundlichen Bus oder Zug oder je nachdem. Ich bin in das Auto reingegangen. Der Mann, der mir es beigebracht hat, hat sich neben mich gesetzt und sagte, fahren Sie mal 100 Meter in Berlin. Ich sagte, einen Moment, wie fahre ich 100 Meter? Ich sagte, wie meinst du das? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Gas, Kupplung, Bremse, wo ist das Zeug? Ich sagte, da unten die drei Dinger. Ja, wofür ist das hier? Erster Gang, zweiter Gang? Ich wusste nicht, den muss ich doch zahlen, da muss er es mir dabei bringen. Es ist so erschreckend einfach. Der arme Kerl musste wieder aussteigen, kam drumherum, hat es mir erläutert und erklärt. Und dann musste ich nochmal, nachdem er es mir beigebracht hatte, 100 Meter fahren. Er hat schon kräftig aufgepasst, das kann ich dir sagen. Aber es ging, damals war es noch billiger als heute. Vor 2 Jahren hat mein Sohn das gemacht, der letzte, Mr. Nathanael, Führerschein. Da kommt, wie heißt der, wo du dann den Führerschein bekommst, der dabei ist, wie heißt der freundliche Typ? Wie bitte? Prüfer, ja, das ist schon gut. Der Prüfer war da mit in dem Auto. Er sagte, fahr mal so, fahr mal so, fahr mal so. Und dann sagt er, stopp, stopp. Wie schnell kann man durch das Dorf fahren? Der fuhr 25. 50? Er sagte, nach 2 Wochen kannst du normalen Führerschein machen. Du bist durchgefallen. Ich sagte, warum das? Da vorne stand 5. Fünf ist nicht viel, ist wirklich nicht doll viel. Und er fuhr 25, aber er sollte 5 fahren. Ich sagte, Pech, kriegst keinen Führerschein. Wenn du einen Führerschein bekommen möchtest, weißt du, was du machen musst? Du musst genauso fahren, wie es dir sagt. Wenn nicht, fällst du durch. Es ist so schreckend einfach. Es ist also kein bisschen kompliziert. Nur das fällt uns ein bisschen schwer. Wenn er sagt, fahren Sie mal nach rechts, sagt er, nee, ich fahre jetzt nach links. Sagt er, schön, kannst rausschmeißen. Kriegst keinen Führerschein. So ganz erschreckend einfach. Du musst nur tun, was dir gesagt ist. Wenn Gott wahr ist, wenn er richtig ist, wenn er aufrichtig ist, wenn er wahrhaftig ist, musst du nur eins tun. Aus eigener Kraft kannst du nicht. Du kannst hervorragend lügen und klauen, das kannst du. Das hängt in dir so drin, bei mir genauso. Ich kann wahrscheinlich noch besser klauen und lügen als du. Aber dann muss ich ihn in Anspruch nehmen, dass er mich von innen verändert. Sonst geht es nicht. Zur Zurechtweisung. Das ist falsch, das ist richtig. Aus eigener Kraft kann ich nicht. Ich bin zum Glauben gekommen. Wie viel konnte ich tun? Gar nichts. Wirklich nichts. Wie viel kann ich als Christ tun? Gar nichts. Ich kann nur diesem Christus vertrauen, um dann mit ihm genauso zu leben, damit Christus vermittelt wird durch mein Leben. Das normales Leben. Eigentlich nicht so furchtbar kompliziert. Ich habe eine Tochter, die heute 34 wird. Die war ein bisschen klein, 5 Jahre alt. Die kam in die Küche. Wir haben gesagt, Tine, auf keinen Fall deine Hand auf den Herd legen. Auf keinen Fall. Sag ihr das mal. Was passiert? Ja, Hand war drauf. Bei mir jetzt nicht, bei ihr war das so. Ich habe meine Hand nicht draufgelegt. Sie hat einen Schock bekommen, geweint, kann ich gut verstehen. Aber weißt du, was danach passierte? Wir haben ja 5 Kinder. All die anderen, die herkamen, haben sehr aufgepasst, ihre Hand nicht draufzulegen. Wir mussten ja gar nicht sagen. Die Tina hat es ihnen gesagt. Nicht, auf keinen Fall, nie, gar nicht mehr. Die hat gut gelernt. Durch Probleme, durch Schwierigkeiten. Das stimmt mich also wirklich kein bisschen. Zur Rechtweisung. Damit Gott in dir zu seinem Recht kommt. Ich dachte, ich würde C und D noch machen. Das machen wir doch heute Abend weiter. Jetzt ist 11. Um 11 macht man Schluss, war richtig. Nicht? Hattest du gesagt? Ja. Ja, es ist 11. Sollen wir noch miteinander beten? Ja, das ist doch gut. Dann beten wir noch. Herr, ich freue mich, dass du so unwahrscheinlich treu und so sagenhaft beständig bist und bleibst. Du kannst und möchtest unsere Einstellung verändern. Unsere Gedanken verändern, dass wir lernen, aufrichtig zu werden. Aus eigener Kraft geht es nicht. Das ist, was uns erlöst. Ohne Christus dürfen wir üben und lernen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du siehst jeden Einzelnen hier unter uns. Wirke und arbeite an uns, um deines Namens willen. Amen.
Einhundertundsieben, Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Es ging ja diese ersten beiden Teile aus dem 2. Timotheus 3,16 zur Lehre, zur Zurechtweisung des Wortes. Vater, ich will dich preisen. Wir singen diese 4 Strophen miteinander. Sie meine Beobachtung aus Ihrem eigenen Leben bestätigen oder aus dem Begleiten von anderen Christen, die mit Ihnen unterwegs sind. Es gibt bei vielen von uns so 3 Phasen, was das Wort Gottes angeht. Es gibt so die erste Phase, als wir so zum Glauben an Jesus Christus kamen, da waren wir Feuer und Flamme für das Wort Gottes. Da war alles klar, alles eindeutig, es war uns das Kursbuch des Lebens und Man hat auf jeder Seite 125 Entdeckungen gemacht und Gottes Wort war die Quelle überhaupt. Und dann gibt es bei vielen von uns eine zweite Phase, eine Phase, in der das abgeflaut ist und nicht nur abgeflaut ist, sondern wir meinten, wir wären dadurch reifer und besser geworden, indem wir einer gewissen, ja, sage ich zumindest, einer gewissen Lässigkeit mit Gottes Wort umgegangen sind. Gar nicht bös gemeint, aber man hat so eine gewisse differenzierte Position eingenommen. Mancher ist leider in der Phase auch hängen geblieben. Und dann hat Gott uns, viele von uns, in eine dritte Phase hineingeführt, dass sie nochmal ganz anders begriffen haben, was uns mit diesem Wort geschenkt hat. Nicht nur so in der ersten Phase des Überschwangs, das war gut und das war richtig, nicht nur in dieser zweiten Phase, wo wir dachten, jetzt haben wir es endlich geschnallt und sind so auf der intellektuellen Ebene etwas differenzierter geworden mit Gottes Wort, sondern in einer dritten, entscheidenden, bleibenden Phase. Und das, was wir heute Morgen gehört haben, hat uns genau darin ermutigt, neu zu begreifen, was für einen riesengroßen Schatz uns gegeben hat, als er uns sein Wort gab. Leitlinie, Richtschnur, Kursbuch, Wegweisung, Quelle. Ach, x Bezeichnungen können sie seinem Wort geben. Und plötzlich merken, wie in einer tiefen Dimension ihres geistlichen Lebens sie darin anspricht. Vielleicht ist gut, dass gerade am Anfang dieses Kurses das uns so groß gemacht wird. Und vielleicht auch wieder ein bisschen zurechtgeschüttelt werden in unserem ganz persönlichen Verstehen und auch Umgang mit Gottes Wort. Wenn uns was am Herzen liegt hier in diesem Haus, ist, dass ihnen Gott mit seinem Wort ganz, ganz groß wird. Vielleicht auch in diesen Stunden.